Welcome, Princess. For generations, it has been our task to protect our people. So tonight, you join a long line of women who have helped to build this kingdom. The price is dear. But so too the reward.
Hallo und herzlich willkommen, da ich ja meine erste, hallo, ich bin Luke, ich bin länger mal nicht hier gewesen, jetzt bin ich eine Weile wieder hier. Aha. Wir haben Reviews diese Woche und ich habe den Joe dabei.
Völlig überrumpelt, was passiert gerade? Luke hat das einfach an sich gerissen.
The weirdest Review Opening seit ich weg war. Und Ted ist auch dabei.
Hey, warst du wirklich so lange weg oder?
Ich war schon eine Weile, es war gefühlt lang, aber ich, keine Ahnung, was ist Zeit?
Aber bist du nicht gefühlt jetzt schon eine Weile wieder dabei? Ja. Oder warst du jetzt ein paar Mal einfach nur stumm dabei? Ich vergesse die Review-Episoden immer in dem Moment, wo ich auf Export
das drücke. Ja, geht mir häufig so mit vielen Dingen, die ich, zwischendurch hat man ja jetzt eine Episode, wo Ted und ich allein die Reviews gemacht haben, aber ich habe trotzdem so das Gefühl, dass ich immer eher so ein Gast bin in den Review-Episoden, weil ich meistens nur einen Film gesehen habe, i.e. diese Episode. Aber wie ihr vielleicht auch seht, haben wir sowieso diese Woche nicht so viele Filme, also es ist gar nicht mal so der Outlier.
Naja, es war jetzt auch einfach ein bisschen stiller, was neue Releases angeht. Ist ja immer so Anfang des Jahres. Es kam gefühlt auch spät, vielleicht lag das auch an der Berlinale, dass ich das Gefühl habe, dass es spät kam, diese Durststrecke, aber ab nächster Woche ist schon wieder voll, also.
Ja, jetzt müssen wir erstmal Three-Body-Problem gucken. Also würde ich mal gucken, nachdem der jetzt irgendwie schon so von unserem Kumpel gehypt wurde. Mhm. Außerdem ist hier X-Men 97, also auch noch irgendwie vielleicht interessant für mich. Mal schauen.
Sorry,
mal
what?
Also ist auf Disney Plus so eine Miniserie rausgekommen, wo die X-Men im Stil von 1997, also dieser 1997 Zeichentrickserie gezeichnet, wieder aufgelegt werden.
Alright.
Sounds cool. Ja, genau.
Nice.
Ja. Aber bevor wir jetzt über die Releases für die nächsten zwei Wochen reden,
jetzt reden wir nur noch über die potenziellen Reviews über TV-Shows bei Planet Film Geek.
Sollten wir vielleicht mal drüber quatschen, was wir so alles geguckt haben. Joe, wir haben Damsel gesehen.
Das haben wir wohl.
Wir haben ihn nicht gemeinsam geguckt. Wir haben ihn separat voneinander angeschaut.
Mhm.
Es ist ein Film mit Millie Bobby Brown und ich habe gar nicht offen, wer da so alles mitgewirkt hat an diesem Film. Hast du das gerade zufälligerweise? Und ich bin der unprofessionellste.
Yo, es spielen mit Ray Winstone, Angela Bassett, yes. Brooke Carter, Nick Robinson, Robin Wright und viele mehr. Und er ist von Juan Carlos Fresnadillo, der 28 Weeks Later gemacht hat, wofür ich ihn immer noch sehr feiere.
Ah, nice. Okay. Ja, man hat.
Unter anderem, man hat natürlich auch viel anderes gemacht, aber 28 Weeks Later ist ein wichtiger Film in meiner Jugend.
Ja, ich mochte ihn auch. Man hat die Horror-Einflüsse definitiv gespürt.
Mhm.
Ein feministisch orientiertes Märchen-Switch-Up, in dem eine Princess-to-be, eine Prinzessin, eine die Tochter eines, ist sie überhaupt Prinzessin? Ihr Vater ist the King in the North, quasi.
Und sie ist eine Prinzessin von einem verarmten Königreich.
Genau, von einem König. Ich war mir nicht mehr sicher, ob es ein Königreich oder Herzogtum oder was auch immer. Das ist scheißegal.
Who cares?
Verarmte Tochter eines verarmten Adligen wird verheiratet für Geld an die Lannisters. Mhm. Und die Lannisters haben einen Deal with the Devil in Form eines Drachen, dem sie Das ist schon echt viel gespoilert eigentlich, ne? Aber letztendlich, das ist einfach so, den Plot sieht man, wenn man den Trailer und irgendwas sieht, von 1000 Millionen Meilen kommen. Aber du wolltest gerade was sagen, ich habe dich unterbrochen.
Also ich würde nicht jetzt auf den Deal spezifisch eingehen, ich würde halt sagen,
ah, ja.
Sie heiratet den Prinzen, damit ihr Land Geld für Essen haben kann, und dann wird sie einem Drachen zum Fraß vorgeworfen.
Ja, that's pretty much it. Und sie versucht zu überleben. Und das ziemlich martialisch, leidend, ziemlich brutal zuweilen, actionreich, durchweg, suspenseful. Wie fandest du diesen Film denn?
Yeah, it's alright. Er ist okay. Er reiht sich ja jetzt ein in eine, also es ist ja fast schon so ein eigenes Genre geworden oder ein eigenes, yeah. ein kleiner Trend. Das auf den Kopf stellen von Narrativen, in denen weibliche Charaktere Opferrollen oder passive Rollen einnehmen, mit einer Protagonistin, die das auf den Kopf stellt.
Yes.
Hier halt auch sehr on the nose mit dem Titel. Und da sind bessere dabei und da sind schlechtere dabei. Ich meine, der hier hat mich jetzt so von der Prämisse vielleicht noch am meisten erinnert an The Princess von vor ein, zwei Jahren, mit dem ich sehr viel Spaß hatte. Was ja so war, okay, die Prinzessin wird verheiratet und dann stellt sich raus, die sind ganz scheiße irgendwie, und dann schnetzelt sie sich durch einen Turm.
Yes.
Und killt sie alle. Hier ist es mehr, okay, die Prinzessin wird einem Drachen zum Fraß vorgeworfen, und anstatt dass der Ritter in der weißen Rüstung kommt und sie rettet, rettet sie sich selber. Und Millie Bobby Brown ist sehr gut in der Rolle. Sie hat mir gut gefallen. Robin Wright mochte ich sehr in der sehr, also ich meine, die ganzen Charaktere sind mehr oder weniger Cartoons. Auch Robin, und Robin Wright weiß, dass sie ein Cartoon ist, und hat sehr viel Spaß daran, so die Evil Queen zu spielen.
Mhm.
Damit hatte ich definitiv sehr Spaß. Ich fand tatsächlich das Drachendesign sehr geil und sehr inspiriert. Generell viele Aspekte des Drachen und dem Umgang mit dem Drachen haben mir designmäßig gut gefallen, von den Effekten gut gefallen. Sehr inspiriertes Voice-Casting mit Chaudhry Agdashloo, eine großartige Voice-Actress, also Schauspielerin generell natürlich, aber halt sehr bekannt für ihre Stimme. Keine Ahnung, diese Stimme bleibt dann halt irgendwie im Gedächtnis. Das hat mir gefallen. Ich fand auch, dass der Film einen schönen Drive hatte. Und obwohl es eine sehr Barebones Prämisse hat und Story, fand ich jetzt nie langweilig.
Mhm.
Ich habe aber jetzt auch nicht wahnsinnig viel aus diesem Film gezogen.
Ja.
Außer Drache hübsch.
Pretty much it.
So, yeah. You know, es war in Ordnung. Wie ging es dir damit?
Ich fand die Struktur interessanter als die von der Princess-Vergleich ist irgendwie der offensichtliche. Woran ich mich irgendwie am meisten von The Princess erinnert habe, war tatsächlich, dass sie Bad Reputation als Outro und Trailer-Song und Gefühl, also es ist einfach so auch bestimmt Zwischensong, also einfach ein mehrfach gelaufen in meinem Kopf auch während des. Und hier ist es nicht Bad Reputation, hier wäre es mehr sowas ein bisschen muted, psychologisch Darkes. Wir haben ein bisschen mehr, was macht es eigentlich mit diesem Charakter, ein bisschen mehr Emotion. Auch ein bisschen mehr, okay, das ist ein Pattern, nicht nur, also so ein bisschen arg, natürlich wink, wink, ein Pattern in Kultur überall, immer, jeweils. Und ich fand es Feminismus theoretisch spannend, dass es quasi von einer Frau purported wird. Ne? Ja, natürlich auch sehr on the nose, aber halt auch irgendwie treffend, was manchmal so die Mechanismen des Patriarchats angeht. Aber jetzt mal ganz abgesehen davon, jetzt auf der filmischen Ebene, fand ich, er hat seine spannenden Momente gehabt. Ich finde, Millie Bobby Brown war irgendwie überzeugend in der Rolle und hat auch immer sehr überzeugend gelitten in den Momenten, in denen irgendwie, also mit dem Überlebenskampf, den hat man ja wirklich abgekauft und habe ich ja wirklich abgekauft. Er war insofern spannender für mich als The Princess, der sich dann schon relativ bald abgearbeitet hatte an seiner Prämisse. Ich fand das Ende sehr schön, es war sehr wholesome, aber insofern hat er die Expectation, die wir an ein Märchen haben, nur subverted dadurch, dass die Rollen ein bisschen verändert wurden.
Also, ja.
Für mich.
Ich fand jetzt, dass der, also es ist sehr so ein, in Anführungszeichen, Feminismusfilm, wie ihn sich Männer halt also ausdenken.
Ja, das ist
der Autor halt, ist ein, ja, Mann, der Regisseur ist ein Mann. Und das ist halt sehr so dieses, was, wenn die Frau nicht das Opfer wäre?
Mhm, ja. sehr One-Note.
Punkt. Das ist alles, was wir hier zu sagen haben. Also das ist jetzt kein, ich würde da jetzt diese Feminismus-Geschichte nicht zu hoch hängen, weil das ist wirklich nicht, was dieser Film liefert. Das ist, was der Film, glaube ich, gerne liefern würde mit dem Titel und so weiter. Und, aber mehr als What if Uno Reverse Card. mehr mag der Film nicht.
What if Uno? Ja, das trifft es.
Das ist sehr gut, ja. Und es ist okay, ne? Also da sind schöne Momente drin und ja, das Ende ist irgendwie. Aber ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, der Film feiert sich ein bisschen mehr dafür, was er jetzt eigentlich hier für ein geiles Reversal macht, als dass es, also, ne, wie gesagt, also deswegen der Princess-Vergleich bei mir, Filme dieser Art haben wir zuhauf schon gesehen und ich fand, viele davon sind bei mir mehr hängen geblieben. Also The Princess zum Beispiel ist bei mir mehr hängen geblieben, weil ich das Gefühl hatte, The Princess hat viel mehr Spaß mit der Prämisse und ist viel mehr actionorientiert. Also The Princess hatte viel mehr Spaß daran, einfach die sich durch immer neue kreative Arten Gegner und Kills und so weiter schnetzeln zu lassen. Und hier war es mehr so dieser Survival-Charakter. Und hier hat es mich dann mehr so ein bisschen, hat mich mehr gestört, dass ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, okay, wir sind in einer halb gebaut digitalen Welt. Also es fühlte sich jetzt, ne, es war sehr, sehr,
sehr digitaler Film auf jeden Fall.
Sehr Plastik-Fantasy-esque so, ne? Und es ist ja Märchen, also ne, das hatte ja so wirklich so dieses quietschbunte Märchenwelt, bla bla bla, so auch als visuelles Konzept und da springe ich jetzt nicht so wahnsinnig drauf an. Also deswegen, da war The Princess war so ein bisschen grittier. Ich will jetzt auch gar nicht immer diesen Vergleich anstellen, aber es ist halt irgendwie, wie du sagst, sehr naheliegend. Da gibt es 500 dieser Filme.
Deswegen hören wir jetzt mal wie diesen Vergleich auf.
Yes.
Also du hast schon recht, es sticht nicht so wahnsinnig hervor. Ich meine, ich habe ihn sehr aufmerksam geguckt, ich habe mich nicht mehr groß ablenken lassen und trotzdem habe ich das Gefühl, ich muss sagen, ich fand die Rolle des Prinzen sehr lustig. Einfach so ein hilfloser
seiner
Typ.
Nothingness.
Der halt einfach ein Häschen so ein bisschen, der auch irgendwie auch, naja, halt macht, was man von ihm erwartet.
Ja. Nee, ich meine, die Schauspieler, auch Ray Winstone war gut in seiner Rolle. Es, es war halt mehr so vom Drehbuch her so, jedes Setup hat ein Payoff und es hat die Struktur, die die meisten Filme so haben. Aber es war keine Überraschung hier drin, es war jetzt kein Twist, kein irgendwas smart auf den Kopf stellen. Da war keine Idee drin, aus der ich jetzt mehr gezogen habe. Deswegen war es wirklich so, ich habe Spaß mit den Visuals teilweise, mit Millie Bobby Browns leidendem Gesicht und alles, was mit dem Drachen-Design und Voice-Acting mäßig zu tun hat. Und dann war das nette Unterhaltung, aber das ist einer der Filme, die habe ich im Jahr vergessen, dass ich den gesehen habe.
Würdest du sagen, dass er damit trotzdem besser ist als der Durchschnitt der Netflix-Original-Movies?
Ah, ich finde dieses Gebäsche auf Netflix-Original-Movies immer so ein bisschen schwach, weil, also ja, die machen schon ganz viel Müll, aber die machen, glaube ich, prozentual genauso viel Müll wie alle anderen auch. Die machen halt sehr viel mehr und dadurch machen sie auch sehr viel mehr Müll.
Okay, kann ich sehen.
Ja, Netflix hat schon sehr viel Schlechteres gemacht. Aber halt auch sehr viel Besseres. So.
Ja, ich würde auch sagen, dass ich ihn da ziemlich in der Mitte einordne. Was nicht unbedingt gut ist, aber halt auch nicht so unbedingt schlecht, ja.
Nö, gibt Schlechteres. Ich würde den sehr, sehr lauwarm empfehlen, wenn man Bock hat auf 90 Minuten. Oder wie lang ist der? Bestimmt nicht länger. Oh, 110 Minuten, das ist zu lang. Aber
es hat sich auch so angefühlt. Es war so, ja, das Ende hätte jetzt dann sein sollen.
Ja, ja, er macht zwei Schlenker, die er vielleicht nicht machen müsste am Ende. Mhm. Egal, also wenn man mal 100 Minuten leichte Unterhaltung will, ist da sicherlich nichts gegen einzuwenden. Aber hängen bleiben wird der, glaube ich, nicht.
Ja. So, das
und damit
ist, ja, machen wir einen Trenner.
Von einem Streaming-Film zu einem anderen Streaming-Film, Ted.
Enzo.
You're going broke.
How?
You spend more than you make.
So what do I do?
Win the Mille Miglia, Enzo. Or you are out of business.
This is a gun pointed at her head. You should assign me control of your stock. I have to have all the cards in my hand.
Well, half the cards are in my hand.
All of us are racers. It's our deadly passion.
Our terrible joy.
I wonder if we need to be back.
How can I stay waved?
If Anthony is looking for a scapegoat, then here I am.
You were supposed to save him. You promised me he wouldn't die.
The father deluded himself.
Two objects cannot occupy the same point in space at the same moment in time.
Zu einem anderen Streaming-Film, der aber jetzt nicht von der Streaming-Plattform produziert wurde, sondern einfach nur herzlos, gottlos auf den Streaming-Markt gedroppt wurde von Amazon Prime, Ferrari.
Also schon eine Amazon-Produktion, ne?
Ist eine Produktion, ah, okay. Ich hab das, ja, macht's noch schlimmer.
Ich glaube nicht, dass sie den gekauft haben.
Ah, haben sie nicht den? Ah. Ich weiß nicht, das war für mich so, okay, die müssen sie gekauft haben, weil wieso würden sie den nicht irgendwie... Es ist ein Michael Mann-Film. Okay, ich rede über Ferrari. Den habe ich mir allein angeschaut. Alleine zu Hause auf meinem Screen. Und ich muss direkt sagen, it's a crime. Ich hätte den so gerne im Kino gesehen. Der wäre so viel stärker. Also beziehungsweise ich weiß, der hätte einen stärkeren Einfluss auf mich gehabt im Kino. Allein Sounddesign technisch. Und das ist ja immer so ein großer Aspekt, wenn es, also es ist Ferrari. Es ist ein Biopic, aber natürlich haben wir hier Rennwagen und Rennen, die hier aufgezeigt werden. Und die können filmisch immer sehr gut gemacht werden. Und da ist Sounddesign einfach immer ein großer Grund. Aber ja, der neueste Film von Michael Mann, Biopic über Enzo Ferrari, den Gründer von Ferrari. Einer dieser Biopics, der nicht typischerweise das ganze Leben auserzählen will, sondern zur Abwechslung mal sich einfach eine ganz bestimmte Periode in dem Leben aussucht, weil er etwas ganz Bestimmtes erzählen will. Und hier geht es um Enzo Ferrari in einer, ja, so halb Midlife-Crisis, ein Jahr nachdem er seinen Sohn verloren hat und inmitten von Eheproblemen mit einem heimlichen Kind, das er mit einer anderen Frau hat. Und halt einfach extremen finanziellen Schwierigkeiten, wo er einfach quasi ein bisschen kaufmännisches Glück braucht, um vom Fiat die entsprechende finanzielle Unterstützung zu kriegen, die Ferrari sehr, sehr, sehr dringlich braucht. Im Jahre 1957, glaube ich. Es spielt so 10 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg.
Okay.
Der Film startet mit einer Halbmontage und halb so Recreation von einem Formel-1-Rennen oder ein Autorennen aus den 1930ern. Also man sieht quasi den jungen Ferrari noch als Rennfahrer, bevor er wirklich dann die Automarke aufgebaut hat oder die Rennwagenmarke aufgebaut hat. Weil es wird sehr klar, das ist ein Künstler des Autobaus, der komplett die Seite des Businesses auf seine Ehefrau abgeschoben hat, damit er sich komplett auf Rennwagen fokussieren kann und auf nichts anderes, über nichts anderes mehr nachdenken muss. Und ja, Michael Mann sucht sich halt genau diesen Punkt in seinem Leben aus, um halt mit ein bisschen mit den Themes zu spielen. Und jetzt das mit den Sachen, die ich ja erwähnt hatte, ist klar, worum es geht. Also es ist ein sehr großes familiäre Aspekte, die hier drin sind. Ob das jetzt Eheprobleme sind, den neuen Sohn, den er hat, mit der neuen quasi Liebe, die er zudem hat, die Frau, die er liebt, die aber auch so halb heimlich ist, halb nicht heimlich ist, weil die ganze Kleinstadt weiß es, wo die Produktion ist. Im Prinzip alle außer seiner Ehefrau wissen, was Sache ist, aber er muss halt dieses Leben leben, das er hier hat. Und der Plot des Filmes dann hier involviert quasi das neue große Rennen, das halt quasi Ferrari aus der Pleite ziehen soll, damit sie nicht bankrott gehen. Das heißt, die haben eine neue Langzeitstrecke, wo er frisch am Anfang des Filmes einen Fahrer verliert, der bei einer Testfahrt umkommt, ein neuer kommt rein und jetzt muss er quasi beim nächsten Miglia Migra oder ich weiß nicht, wie sie heißt, aber es ist so eine Langzeitstrecke, so ein Langstreckenrennen, wo einfach Ferrari gut abschließen muss, damit halt die Firma nicht bankrott geht, weil die halt so kurz vorm Abkacken sind im Jahre 1957 und dahin halt alles so in alle Richtungen zieht. Das sind die finanziellen Probleme, die Eheprobleme, die Trauer um den Sohn, das Glück mit dem neuen Kind, den Stress, den er mit der Public hat, weil die Presse ihn komplett hasst oder beziehungsweise ihn alles anhaftet, alles Schlechte, was der Firma passiert und halt auch alle Unfälle, die passieren bei so, ich meine, Rennfahren ist nicht ungefährlich. Man ist es vielleicht, also man sieht die Crashes heutzutage. Jetzt muss man sich überlegen, wie es vor 70 Jahren aussah, als sie waren. Und hier in diesem Film gibt es zwei Crashes, wo Michael Mann wirklich, also der gibt Vollgas da. Also der ist da nicht scheu, da wirklich brutal zu werden. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die ich im Hinterkopf hatte, als von diesem Film geredet wurde, als er vor einigen Monaten in den USA rauskam. Ich glaube, das war Ende letzten Jahres, wo halt alle gesagt haben, oh, this one scene, this one crash, fucking made me piss my pants. Und die Sache ist, es kommt, früh im Film kommt einer vor und ich denke mir schon so, oh, okay, mutig, gewagt, dann hatte ich das quasi abgehabt gehabt und dann kommt dann noch einer, der einen komplett rausreißt und Gott bereue ich das, dass ich das nicht im Kino sehen konnte. Hm. Ah ja, ich habe hier die ganze Zeit schon vergessen, wer hier im Film dabei ist. Ist ja Adam Driver. Wir haben Penelope Cruz als seine Frau, Shailene Woodley als seine geheime Geliebte, Patrick Dempsey, Jack O'Connor, Gary Leone, Giuseppe Festina als seine Driver und noch viele, viele, viele mehr. Ein großer, großer italienischer Cast, bis auf die nicht Italiener, das sind die Hauptdarsteller, die halt hier, die ich hier genannt hatte, mit dabei sind. Ja, Michael Mann, er ist einfach ein starker, starker, starker Filmemacher und irgendwie schafft er hier die Kurve, weil tatsächlich ist der Mix ein bisschen, also in Retrospekt scheint er mir ein bisschen trocken, auch wenn ich über den Film nachdenke. Er ist auch ein bisschen distanzierter, er ist jetzt nicht so extrem emotional, wie man es vielleicht erwarten würde, obwohl halt auch diese Vielfamilie es da reinspielt, aber es ist halt auch, es hat mit einem quasi emotionally stunted Genius zu tun. Ein Autobauer, der so besessen von seiner Arbeit ist, dass er quasi alles drumherum emotional gar nicht wirklich so wahrnehmen kann, hat man das Gefühl.
Große Emotionen wären jetzt auch nicht, was ich mit Michael Mann als erstes in Verbindung
bringe. Ja, genau, also eben. Aber trotz dieser Distanz und obwohl das irgendwie so ein bisschen kalt ist, passt es halt auch irgendwie zu dieser Person. Und es ist halt auch, ich sag das zwar jetzt so, weil es halt auch der Film ist, der so konstruiert ist. Ich habe ja keine Ahnung, wer Enzo Ferrari ist und ich habe auch davor nichts gewusst und habe da auch danach kein Interesse mehr nachzuschauen. Aber im Film selber ist es eine sehr markante Performance von Adam Driver. Penelope Cruz ist super in diesem Film und sie ist halt auch super in allem. Es ist einfach ein sehr guter Film. Der hat mich jetzt emotional nicht so mitgenommen. Der hat jetzt mich auch nicht umgehauen. Dementsprechend ist halt eine gute Bewertung von mir, aber jetzt nicht irgendwas, ein Film, dem ich nachschwärme. Ich glaube, ich würde ihn zumindest einen kleinen Ticken, wenn nicht sogar ein großes Stück besser mögen, hätte ich ihn im Kino sehen können. Weil ich habe das Gefühl, das ist einfach ein großer Aspekt, den in den Saal mit großen und lauten Lautsprechern zu sehen. Wird schon einen guten Unterschied machen. Die Rennen sind sehr bodenständig gehalten, aber halt schön gemacht. Und auf der anderen Seite die Schauspielerleistungen in den familiären Szenen, also im Drama dann, im eigentlichen Drama des Filmes. Und dann halt auch vor allem zwischen den erbitterten Kampf, den sich Driver und Cruz leisten als gerade noch so Ehepaar, aber halt auch 50-50 Geschäftspartner, also auch Miteigentümer der Firma Ferrari, ist so auch quasi der Schmaus des Filmes. Und die beiden sind super, vor allem dann in ihren Konfrontationen, die sie haben, weil auch jede Szene einfach eine Konfrontation ist. Es gibt kein normales Gespräch zwischen diesen beiden Charakteren. Es explodiert die ganze Zeit. Ich glaube, in der ersten Szene wird einfach geschossen. Und ja, it's an experience. Ich kann ihn sehr empfehlen. Mir hat er sehr viel Spaß gemacht. Ich muss sagen, ich suche nicht nach diesen Filmen, also nach Rennfilmen. Ich kenne auch nicht allzu viele. Ich weiß, den letzten, den ich gesehen habe, den habe ich auch sehr gemocht, Ford wie Ferrari. Ich habe gerade so ein bisschen drüber nachgedacht, ist das wieder so einer von den Filmen, wo die Obsession mit der Profession ist einfach, wenn ein Filmemacher übers Filmemachen reden will. Und ich glaube, da kann man eigentlich in vielen solchen Filmen kann man es einfach reinlesen. Hier denke ich auch so ein bisschen, wenn man irgendwie parallel zu Michael Mann selber ziehen will, der auch Late in Life jetzt diesen Film hier macht. Aber da habe ich nicht genug von ihm gesehen und ich kenne auch zu wenig über ihn, um irgendwie das beurteilen zu können. Aber ja, im Großen und Ganzen sehr sehenswerter Film. Schaut euch den an. Krasse Rennen, krasse Crashes vor allem. Macht euch auf was gefasst. Thumbs up.
Nice.
Und damit der letzte Trenner.
So we are gonna salt you up.
I've had it with love. I don't believe it's relevant to the 21st century lesbian. You're not wearing that.
I just came from work.
I came from Toledo. I don't dress like it.
I'm not here to peddle my wares. I'm leaving town.
I am too. That was my plan. Where are you going?
Tallahassee, Florida. I've been unhappy.
That's why we take this trip together, honey babe. We get our act together, together.
Curly's Drive Away, Pennsylvania's most trusted name in car delivery.
Curly here.
Don't call me Curly.
And your name Curly?
My name is Curly. We just met. It's too familiar.
We're here for the car.
Wait a minute. You call with a drop-off in Tallahassee, and then these broads come in and say they're ready to go to Tallahassee. They drive the car instead of you. Is that bad?
Bad if they find the goods.
Wie, ist schon wieder vorbei? Hm? Was ist denn da passiert? What? Oh mein Gott. Muss Anfang des Jahres sein. Noch so halb. Drive Away Dolls ist der neue Film von Ethan Coen, einem der Coen-Brüder. Die machen ja gerade getrennte Dinge. Und der andere Bruder hat so Sachen gemacht wie Tragedy of Macbeth. War, glaube ich, dem sein letzter, oder?
Ja.
Oder hat er seitdem irgendwas gemacht?
Sein erster und sein, also die, das sind jeweils die der ersten Projekte alleine.
Stimmt. Also der eine macht schwarz-weiß Macbeth-Verfilmung, der andere macht Roadtrip-Lesben-Sex-Komödie. Und in dieser spielen mit Margaret Qualley, Geraldine Viswanathan, Beanie Feldstein, Joy Slotnick, C.J. Wilson, Coleman Domingo, Pedro Pascal in einer sehr witzigen Rolle. Matt Damon ist unter anderem dabei und also sehr, sehr viele gute Leute, die immer wieder auftauchen. Man denkt sich, fun. und wie gerade gesagt, ist eine Roadtrip-Komödie, nämlich handelt es von zwei Freundinnen, die eine sehr promiscuous.
Ich wollte gerade sagen, so, was ist, die, ist, was das, ist das, das deutsche Wort dafür?
Ist das das deutsche Wort?
Promiskuöse.
Sagt man das?
Ist, ich weiß es nicht, ich will es gerade nachschauen. Promiskuität, ja, also promiskuitiv.
Hm, ja, okay. What? Na, also, ja, okay, klingt komisch. Whatever. Eine sehr sexpositive, eine von den beiden ist sehr sexpositiv, ist sehr daran interessiert, mit so vielen Frauen wie möglich zu schlafen, die andere sehr eher buttoned up und die beschließen, weil die eine zu ihrer Tante in den Süden will, die wohnt irgendwo im Norden an der Ostküste, ich weiß nicht mehr genau wo, ist auch nicht so wichtig. Die eine will in den Süden zu ihrer Tante und die andere sagt, ja geil, lass ein Drive-Away machen. Das ist, wenn man quasi ein Auto überführt. Das Auto muss von A nach B gebracht werden, keine Ahnung, weil es zum Beispiel ein Mietwagen ist oder sonst irgendwas. Und dann spart man sich die Kosten für die Reise, wenn man quasi dieses Auto überführt. Und die kriegen, ohne dass sie es wissen, weil sie zufällig zur richtigen Zeit in den richtigen Laden reinlaufen, das Auto von ein paar Gangstern. Und in diesem Auto ist etwas, was diese Gangster haben wollen. Und ziemlich schnell sind die beiden verfolgt auf ihrem Roadtrip die Ostküste runter von gefährlichen Leuten und kommen in allerlei feuchtfröhliche Abenteuer. Ted, wie ging es dir mit Drive Away Dolls?
Feucht und fröhlich. ich muss sagen, sehr meh am Ende des Tages. Ich war ziemlich enttäuscht, muss ich sagen, weil ich mir einfach mehr erhofft hatte. Einfach einmal von der Prämisse. Hm. Auf der anderen Seite halt, ja, es ist halt einer der Coen-Brüder und ich will den perfekten Dialog mal wieder hören, weil der letzte Film, den Joel gemacht hat, war einfach Macbeth. So, da hat er jetzt nicht wirklich viel oder gar nicht selber schreiben können und jetzt hier, muss ich sagen, hat es für mich nicht wirklich gezündet. Also das ist ein ziemlicher Fehltritt, was das Skript für mich angeht. Also ich finde es sehr forced durch die Bank. Hat es leider für mich nicht funktioniert. Und ich fand es auch nicht wirklich lustig. Das Konzept ist immer noch so stark, dass der Film mich am Ball hält. Und die Performances, also die Schauspieler und die, vor allem das Leading Duo, die machen es so gut, dass ich immer noch sehr interessiert war. Also ich bin ein sehr großer Fan von Qualley und Viswanathan. Vor allem, nachdem ich ihre Show mit Daniel Radcliffe gesehen hatte, wie heißt die nochmal? Miracle Workers, wo sie mit dabei ist. Daher kenne ich sie am besten. Die beiden finde ich super, aber selbst da, ich finde, Margaret Qualley hat eine ziemlich große Aufgabe gehabt, diesen Dialog zum Funktionieren zu bringen. Und für mich hat es nicht wirklich funktioniert, muss ich ehrlich sagen. Ehrlich sagen. Aber ja, es ist irgendwie, der Film fühlt sich einfach sehr komisch an. Hätte ich nicht gewusst, dass es wirklich einer der Coen-Brüder ist, hätte ich fast gesagt, es fühlt sich an wie ein Studentenfilm, der versucht, wie ein Coen Brothers Film zu sein. Also er fühlt sich sehr My First Movie an. Und ich finde das so schräg. Ich finde das so komisch irgendwie. Nichts funktioniert so wirklich. Ich finde viele Ideen interessant. Ich will vieles, was sie versuchen, hier interessant. Aber es kommt nicht wirklich zusammen. Ich habe das Gefühl, irgendwie in jeder einzelnen Szene, in jedem einzigen Plotpunkt fehlt so das gewisse Etwas, das es von der ersten Idee einfach abhebt, vom Konzept. Und deswegen fühlt es sich so Studentfilmmäßig an, weil es sich so, ja, nicht First Draft. Es ist schwer zu erklären. Es fühlt sich nicht ausgereift an. Aber das ist auch nicht so wirklich das, was ich sagen will. Ich komme gerade nicht dazu. Vielleicht kannst du mir da abhelfen. Joe, was hältst du denn von dem Film?
Ja, ich fand den auch nur ganz okay. Ich glaube, ich habe noch so einen Ticken mehr Spaß damit als du. Aber ich stimme dir in vielem zu. Also gerade in dem, wüsste man nicht, dass es einer der Coen-Brüder ist, würde man sagen, es ist ein Möchtegern-Coen-Brüder-Film. Also jemand, der versucht, einen auf Coen Brothers zu machen, aber nicht ganz rankommt. Mir fiel es dann beim Nachhausegehen auch wahnsinnig schwer, jetzt den Finger in die Wunde zu legen, was das denn jetzt genau ist. Und ich bin mir bis jetzt auch nicht 100% sicher. Und ich habe so das Gefühl, es ist einfach, es hakt so ein bisschen an vielen Stellen. Und ganz voran ist, glaube ich, das Drehbuch eher schwierig oder beziehungsweise fühlt sich noch ein bisschen unausgereift an. Also ich finde, das ganze Ding ist ein bisschen unrund, sprüht vor Ideen, mit vielen, von denen ich Spaß hatte. Aber so richtig zusammenkommen will es noch nicht. Und ich habe mich auch gefragt, weil er hat das ja zusammengeschrieben. Ich glaube, er ist mit ihr verheiratet auch, mit hier.
Ah ja, mit Trisha Cook. Ist ja seine Ehefrau.
Seine Ehefrau und auch die Langzeit-Editorin der Coen. Also sie hat zum Beispiel Big Lebowski geschnitten. Und ich glaube, das ist der erste Film, an dem sie auch geschrieben hat. Und die hat ihn auch geschnitten. Und dann habe ich mich so gefragt, okay, ist das, hätte es da vielleicht noch andere Editoren gebraucht, um da noch einen anderen Blick drauf zu haben? War das dann zu verliebt in das eigene Material? Weiß ich nicht, kann ich natürlich nicht beurteilen. Jedenfalls, womit ich sehr viel Spaß hatte, ist die Eccentricity, die hier immer wieder an den Tag gelegt wird, vor allem. Also da ist das Editing eigentlich wieder sehr cool. Sehr kreative Transitions die ganze Zeit. Da waren viele dabei, wo ich mir gedacht habe, nice. Da hatte jemand Spaß, sich coole Dinge zu überlegen.
Da muss ich aber einwerfen, für mich war es halt wirklich auch 50-50. So die Hälfte fand ich sehr, sehr kreativ, interessant und die andere Hälfte fand ich so, okay, Filmstudent-Shit.
Ja, also genau,
also
die Transitions waren exzentrischer als der Rest des Films teilweise und ich glaube, deswegen fällt es dann so raus, ne? Also der ganze Film hätte irgendwie gefühlt diesen Drive und Over-the-Topness dieser Transitions gebraucht, vielleicht. Aber da war einfach sehr viel Kreatives dabei. Margaret Qualley trifft Entscheidungen. Und ich bin mir nicht sicher, ob alle davon für mich funktioniert haben, aber ich verneige mich vor den Entscheidungen, ist, was ich sagen würde. Weil a lot of accent. Die für mich 100% funktioniert hat, war Geraldine Viswanathan, die ich immer gut finde in dem, was sie macht und die hier auch voll mit ihren Stärken spielen kann. Sie fand ich großartig. Coleman Domingo hat für mich auch gut funktioniert in der eher kleineren Rolle, die er hatte. Was mit Pedro Pascals Charakter gemacht wird, ist super lustig.
Ich habe gerade den Namen seiner Rolle gelesen. Sehr witzig.
Ja. Ja. Oh, das ist ein Spoiler. Man sollte sich vielleicht nicht den Namen seines Charakters anschauen auf Letterboxd oder auf IMDb, weil das ist ein Reveal, der irgendwann kommt, mitten im Film oder gegen Ende des Films, was genau die transportieren. Ja.
Nice.
Also, sehr viele coole Ideen. Ich habe durchaus mehrmals gelacht, aber ich hatte auch öfters Momente, wo ich mir gedacht habe, so close. Ja, irgendwie so richtig springt der Funke nicht über. Das ging mir eigentlich über den gesamten Film so. Auch mit dem Verbrecherduo, das so hinter denen die ganze Zeit her ist, da war auch immer so, ja, ich weiß, was hier gewollt ist, aber so richtig ganz mag es einfach nicht rankommen. Und das ist schade, weil ich hier sehr viel von der Idee und von den Ansätzen sehr geliebt habe. Und dann eher, wie du ja gesagt hast, eher enttäuscht davon war, dass es halt nicht nicht ganz
ja,
sein.
Ja, weil ich will es lieben. Ja. Das ist so das Konzept. Ah,
genau,
und so
genau.
Alles da.
Es war die ganze Zeit so, ich würde mir so wünschen, dass es für mich funktioniert gerade, weil ich die Idee so geil finde, weil ich alle beteiligten Leute so gut finde. Also auch das Duo Margaret Qualley, Geraldine Viswanathan und Beanie Feldstein, die dann auch immer wieder auftaucht und so weiter. Alles Leute, Schauspielerinnen, die ich so geil finde.
Das ist die Sache, weil es so close ist. Es fühlt sich weniger wie ein Verschnitt an und ja, es hat so ein bisschen so, ja, so Filmstudent-eske Vibes, aber es ist halt aber auch mehr, weil es so nah ist, es ist so Uncanny Valley Coen.
Mhm. Mhm.
Und es fühlt sich in dem Sinne so an, dass halt in den restlichen Filmen sind es alles fast ohne Ausnahme exzentrische Charaktere, die komplett dreidimensional sind und man kauft denen ab, in diesem Universum, in dieser Welt so exzentrisch zu sein, weil einfach so, das ist der Modus operandi für diese Welt und die sind halt alle so bis auf den letzten Punkt gezeichnet. Deswegen sind die Coens ja auch so fucking particular, was ihre Lines angeht. Da gibt es keine, also die sind einfach so auf dem Punkt mit dem Flow, so nicht anders. Und hier fühlt es sich halt an, als hätte man nochmal so ein, als hätte er sein Bruder nochmal fragen sollen, komm, lass uns nochmal hier drüber gehen und das hier ausmachen. Aber deswegen ist so, es fehlt irgendwie so immer die letzten paar Schritte, damit sie wirklich so zu kompletten Charakteren werden. Weil jetzt fühlen sie sich sehr, ja, exzentrisch an, aber halt so irgendwie archetypisch. Nicht wie Personen, sondern sie fühlen sich an, als ob sie ein Skript lesen, während sie reden. Und bei anderen Coen-Filmen ist es nicht so, obwohl es halt auch natürlich sehr, sehr schön geschrieben ist, aber da schaffen sie es halt so, ist trotzdem so eine gewisse Naturalität da mit einzubringen, die halt hier nicht vorhanden ist für mich. Und ich glaube, das könnte so der Make-it-or-break-it-Point sein, wo der Film halt so ein bisschen hier scheitert, weil halt überall so ein bisschen, so das gewisse etwas fehlt.
Ja, was auch immer, es ist am Ende so 100% will es nicht klicken.
Ja,
es ist
ja
trotzdem so ein bisschen eine höhere Empfehlung, als es Damsel bei mir war, weil ich die Beteiligten alle so gut finde, weil ich immer wieder die Ideen halt super fand, aber ja, eine wirkliche Empfehlung kann ich nicht aussprechen, aber so eine halbherzige, eine lauwarme ist es dann doch, weil in Stellen hatte ich einfach Spaß.
Ja.
Und die Leute auf der Leinwand zu sehen, generell ist Spaß. So.
Total.
Macht daraus, was ihr wollt.
Ich glaube da, also so wie ich den gesehen habe, alleine würde ich nicht machen. Mit Freunden kann ich mir vorstellen. Und ich glaube sogar, das ist ein Film, der besser für einen Filmeabend ist, als für einen Kinoabend tatsächlich. So den mit irgendwie zu fünft irgendwie daheim anschauen, kann ich mir weiten lustiger vorstellen als im Kino, so in einem etwas, sag ich mal, in Anführungsstrichen seriöseren Setting.
Ja, ja. Nee, absolut. Alright.
Das war's schon.
Dann geschafft. Waren auch schon wieder die Reviews für diese Woche. Falls ihr irgendwas von den drei Dingen gesehen habt, die wir diese Woche besprochen haben, lasst uns wissen, wie ihr es fandet auf Facebook, Instagram oder planetfilmgeek@gmail.com. Zum Ende würde ich noch kurz einen kleinen Kinotipp aussprechen. Der Film von einem Kumpel von mir hatte gerade seine Kinopremiere und ist jetzt auf Kinotournee durch Deutschland, wo laufend neue Städte und Kinos und so weiter dazukommen. Also falls ihr Bock auf eine lustige Komödie habt, Schlussklappe heißt der Film, kommt sicherlich irgendwann in ein Cinema Near You. Haltet da gerne die Augen offen, eine kleine Empfehlung am Rande. Reviewen kann ich nicht wirklich, weil offensichtlicher Interessenskonflikt, würde ich sagen. Aber empfehlen tue ich ihn, damit. Und damit würde ich sagen, das waren die Reviews. Wir hören uns in 2 Wochen dazu wieder. Bis dahin, macht es gut.
Bye, bye.
Bye, bye.